Ich habe einen kleinen oder einen einfachen Gedanken eigentlich für euch heute mitgebracht zu diesem Lobpreisabend. Ich möchte euch gerne ein paar Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und es geht eigentlich darum, dass Jesus so ein bisschen den Jüngern erzählt vom Himmel. Eigentlich eine ganz, ganz großartige Sache, wo es hingeht. Eine Welt oder die zukünftige Welt, in der das, was wir hier heute machen, Standard sein wird. Das werden wir da die ganze Zeit machen. Das klingt jetzt vielleicht noch so, oh echt, 24/7 Lobpreis. Keine Sorge, die haben auch noch viel, viel bessere Musik. Und es wird so sein, wie dass das alles ist, was du tun willst. Ich weiß nicht, was es gerade in deinem Leben ist, wo du sagst, das ist das, was ich eigentlich, das will ich eigentlich die ganze Zeit tun. Und so wird sich das anfühlen. Und vielleicht werden wir auch nicht die ganze Zeit singen. Vielleicht wirst du, Sport machen. Vielleicht wirst du reiten. Vielleicht wirst du Musik machen. Vielleicht wirst du schwimmen. Was weiß ich, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall unglaublich gut. Auf jeden Fall, Jesus erzählt seinen Jüngern vom Himmel. Und er sagt da Folgendes, ein Vers, den wir wahrscheinlich, oder den sehr viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ab Vers 6 lese ich. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus, Anmerkung, einer der Jünger, sagt, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt in meinem Namen. Und ich werde es tun. Wow. Ganz, ganz schön viel auf einmal. Was mich vor allem beeindruckt ist, ein Wort kommt hier quasi die ganze Zeit vor. Und das ist das Wort Vater. Das ist interessant, weil auch schon im Alten Testament gibt es Stellen, die so darauf schließen, dass Gott auch irgendwie wie ein Vater ist. Aber Jesus, der treibt das nochmal auf die Spitze. Wie als wäre das die Offenbarung von Jesus. Gott als Vater zu verstehen, das ist was Einzigartiges. Das gibt's in keiner anderen Religion. Und es gibt kein Bild, was Jesus, um Gott zu beschreiben, so häufig verwendet wie Vater. Er benutzt es quasi synonym. In anderen Religionen, in dem, was andere Menschen glauben, gibt es auch einen Gott, den Schöpfer, oder einen Gott, den König, oder einen Gott, den Richter. Aber es gibt keine andere Glaubensrichtung, in der Gott Vater ist. Und jetzt ist es ja vielleicht so, dass du mit diesem Bild gar nicht so richtig viel anfangen kannst. Vater, ja, okay, jeder von uns hat einen. Und jeder von uns hat vielleicht auch mehr oder weniger positive oder mehr oder weniger negative Erfahrungen mit seinem Vater gemacht. Ich weiß, dass unter uns welche sind, die haben ihren Vater schon früh verloren. Oder sie sind von ihm einfach nur endlos enttäuscht. Oder zumindest an irgendeinem entscheidenden Punkt irgendwie enttäuscht wurden. Da ist so eine Verletzung drin. Und ich zähle mich da mit dazu, ja. Wenn mein Vater alles in allem seinen Job ziemlich gut gemacht hat, auch da, ja. Wenn ich Gott als Vater verstehe, dann natürlich projiziere ich so dieses Bild, was ich von meinem Vater habe, auf ihn. Das ist an vielen Stellen schon ganz gut, aber an vielen halt auch irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Vielleicht projizieren wir auch so ein Hollywood-Bild von einem Vater auf Gott, ja, der alles richtig macht, immer lieb, ja, immer nett, immer fürsorglich, ja, aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen lasch. Keine Ahnung, was du für ein Bild vom Vater auf Gott projizierst. Und interessanterweise fragt Philippus ja genau danach, zeig uns den Vater. Ja, ich will das verstehen, was das bedeutet, dass Gott der Vater ist. Und Jesus sagt was ganz, ganz Entscheidendes. Er sagt, schau mich an. Philippus, das ist eine total, total wichtige Frage. Aber die Antwort steht direkt vor dir. Ja, Jesus war Gottes Sohn. Aber was Jesus hier sagt ist, Leute, ich trage den ganzen Charakter von Gottes Vaterherz in mir. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott als Vater ist, dann müsst ihr euch kein eigenes Bild schustern, wie euer Vater gewesen ist. Und wir könnten uns unser Gott so nach unserem Bild, wie wir einen Vater sehen oder wie wir ihn gern hätten, schustern. Sondern Jesus sagt, nein, ich verkörpere es, wie Gott als Vater wirklich ist. Ich bin die Personifikation des Vatergottes. Und ich möchte euch ein paar Eigenschaften von diesem Vatergott sagen. Zum Ersten, und das ist vielleicht ganz offensichtlich oder vielleicht selbstverständlich, Gott der Vater liebt uns bedingungslos. Es gibt nichts, was diese Beziehung, die wir zu Gott haben können, irgendwie zerstören könnte. Ja, nichts, was wir von uns aus tun könnten, was uns vom Vater trennt, so dass wir nicht mehr seine Kinder sind. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz entscheidend, wenn wir Lobpreis machen. Ja, gerade auch wenn wir das in Frage stellen, dass Gott mich wirklich bedingungslos liebt, mich erstmal so annimmt, wie ich bin, dann fällt es uns vielleicht schwer, irgendwelche Lieder zu Gott zu singen, wo wir denken, ich singe mal nicht so laut, am Ende hörst du meine Stimme und dann fragst du mich, wie es mir geht und dann bist du ja auch noch der Gott, der allwissend ist und du weißt ganz genau, dass meine Woche total beschissen war und dass ich voll weit weg von dir bin. Und das hindert uns. Und das ist vielleicht so der erste Punkt, ja, diese bedingungslose Liebe des Vaters. Und der zweite Punkt ist, Gott als Vater hat ein ganz, ganz großes Interesse an uns und wie es uns geht. Ja, also Liebe kann ja auch einfach sein oder so missverstanden werden. Ja, du darfst immer zu Gott kommen, ja, und so weiter. Aber du kannst auch jederzeit zu einem Baum gehen. Der wird dich auch nicht davon stoßen, ja. Und du kannst dir einbilden, dass das Liebe ist, ja. Aber ein Baum kann dir nicht geben, was ein Vater dir geben kann, der an dir interessiert ist. Der nämlich sagt, hey, das ist ja wunderbar, dass du so schöne Lieder für mich singst, so I'm sinking deep into your love oder sowas, ja. Aber ist das gerade das, was dich bewegt? Was ist das, was gerade dein Herz bewegt? Was ist das, was du im Himmel gern tun möchtest, anstatt einfach nur zu singen? Worüber machst du dir Gedanken? Was ist dein Herz? Interessanterweise, ich habe vor ein paar Tagen im Lichtblick über David gepredigt und ihn als Künstler oder als Musiker, ihn als Psalmisten. Und wenn man die Psalmen liest, die sind nicht alle so wie unsere Lobpreislieder heute. Ich weiß nicht, ob ihr da mal durchgelesen habt. Da sind ganz, ganz viele Zweifel an Gott, Zweifel an einem selbst, ganz viel. Ja, auch ganz viel Freude natürlich, auch ganz viel Dank und Lob an Gott natürlich, aber auch ganz, ganz viel, hey, das ist so alles total bescheuert. Und ich glaube, es steht deswegen drin, weil Gott es ganz wichtig war, dass dieses Buch reinkommt. 150 Psalmen, gespickt voll mit allem, was uns Menschen beschäftigen kann. Gott, der Vater, hat ein großes Interesse daran, zu wissen, wie es dir geht. Und dass du dich doch bei ihm geben darfst, wie du bist. Und dass er sich dafür interessiert, nicht wie irgendein Baum. Und das Dritte ist, ein Vater hat ein Ziel mit seinen Kindern. Ja, wir bleiben immer Kinder des Vaters, aber ich bin jetzt gerade seit letztem September dabei, Gottes Vaterherz auch ein bisschen besser zu verstehen, weil ich selber Vater geworden bin. Und ich habe Malea, meine Tochter, vom ersten Moment geliebt, wo ich wusste, dass es sie gibt. Ja, also noch im Bauch, ja, natürlich. Aber Leute, es wäre ziemlich, ziemlich bitter gewesen, wenn sie heute noch genauso wäre wie damals im Kreißsaal, als sie gerade auf die Welt kam. Ich habe ein ganz großes Interesse daran, dass die was lernt. Ich freue mich über jeden Schritt, den sie selbstständiger wird. Ich freue mich über jeden Schritt, wo sie besser kommunizieren kann, wo sie lernt zu interagieren. Ja, ich freue mich auch meistens darüber, wenn sie ihren eigenen Willen entdeckt und den auch kommuniziert. Und ich manchmal auch mit diesem Willen ein bisschen hadern muss. Zum Beispiel will sie momentan gerne sitzen. Aber sie kann sich noch nicht richtig aufrichten. Sie kann noch nicht den Rücken gerade halten. Deswegen lasse ich sie nicht so viel sitzen. Und das findet sie ziemlich uncool. Und ich glaube, Gott ist auch so. Gott will auch als Vater uns erziehen. Der will, dass wir lernen. Der will, dass wir Fortschritte machen. Der will nicht, dass wir nach Jahren noch, bildlich gesprochen, irgendwie die Windeln umhaben. Oder ihn bitten müssen, dass er mit uns aufs Klo geht. Das will der nicht. Der will, dass wir selbstständig werden. Und dann ist es okay, dass man zu ihm sagt, hey Gott, ich muss gerade einfach nur bei dir mal was abladen. Und er so, genau, das muss ich dir nicht mehr sagen. Du weißt genau, dass du erstmal auch alles, was dich gerade belastet, bei mir abladen darfst. Ich finde es zwar manchmal, ich beneide Leute, die davon reden, dass Gott ständig zu ihnen redet und sagt, was sie tun müssen. Und ich wollte das eigentlich auch. Ich hätte es gerne, dass Gott zu jedem Zeitpunkt irgendwie so sagt, was ich zu tun habe. Ja. Aber dann hat mal jemand gesagt, Daniel, das ist okay. Manche Leute brauchen das vielleicht auch oder manche Leute müssen auch gerade irgendwas ganz Besonderes tun, was sie von sich aus nicht tun würden. Aber ganz ehrlich, ist es nicht auch ein Zeichen von Reife, dass du weißt, du bist in Gottes Auftrag oder in Gottes Weg? Einfach, weil Gott dich auch schon erzogen hat? Weil er nicht jedes Mal sagen muss, jetzt musst du einatmen, jetzt musst du ausatmen, jetzt musst du wieder einatmen, jetzt musst du wieder ausatmen. Okay, Atmung funktioniert auch bei Babys schon alleine, aber sowas wie, dass er mich füttern muss oder sowas. Ist das nicht toll? Gott hat ein großes Interesse daran, dass du selbstständig wirst. Viele Menschen glauben ja, wenn man irgendwie anfängt zu glauben, dann muss man so seinen Verstand ausschalten und seine ganze, alles, was man so vielleicht auch lernt. Nee, ganz im Gegenteil. Du sollst deinen Kopf benutzen. Du darfst damit strugglen, du darfst in die Pubertät kommen, geistlich gesehen. Gott hat überhaupt gar kein Problem mit pubertierenden Teenagern im Glauben. Und das können manchmal auch 30-Jährige oder 40-Jährige oder auch 8-Jährige sein, die geistlich pubertieren. Damit hat Gott überhaupt gar kein Problem. Aber Stillstand wäre das Schlimmste, was einem Kind von einem großartigen Vater passieren kann. Und vielleicht, ich möchte nicht sagen, dass das einzige Bild von Gott ist. Das wäre auch vollkommen falsch. Aber ich weiß, dass es ein ganz, ganz wichtiges Bild ist. Und solange wir uns damit schwer tun, dieses Bild besser zu verstehen, solange werden wir uns schwer tun mit Gott. Vielleicht bedeutet es sogar, dass wir in unserem eigenen Leben die Beziehung zu unserem richtigen Vater irgendwie nochmal aufrollen müssen. Vielleicht mit dem Vater selber, vielleicht aber auch einfach nur vor Gott. Was ist schiefgelaufen in diesem Bild, was ich von dir als Vater habe? Und dann müssen wir es ersetzen durch das, was Jesus gelebt hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich ermutige auch immer wieder zum Bibellesen aus dem einfachen Grund. Das ist das Direkteste, wie wir sehen können, wie Jesus ist. Und da wird vieles dabei sein, was wir nicht verstehen. Was ich auch nicht verstehe. Aber es wäre fatal, wenn wir dieses Bild von Gott als Vater nicht besser verstehen.